Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Make It Fair war heute auf den Titelseiten vieler Zeitungen in Großbritannien zu lesen. Schwarze Schrift auf blauem Grund, in weiß die Buchstaben AI, um die es dabei geht, die Artificial Intelligence. Denn Künstler und Künstlerinnen protestieren gegen die britische Regierung, das Urheberrecht zu lockern. Und wir hier bei Fazit schauen uns das an, den Umgang und die Kritik an der KI in der Kunst. Das ist nämlich nicht nur in Großbritannien ein Thema. Außerdem geht es zu einer Uraufführung nach Wien. Stefanie Sargnagel hat ein Stück über den Wiener Opernball geschrieben und gleich nach der Musik ein Gespräch mit dem Verleger Jo Ländle über einen mit vielen VerlegerInnen gemeinsam verfassten Text zum Zustrombegrenzungsgesetz und der, Zitat, Barbarisierung der Sprache. Und damit herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Menschen sind keine Naturkatastrophe, ist ein Text in der Süddeutschen Zeitung heute überschrieben, verfasst von mehreren Verlegerinnen und Verlegern in diesem Land. Es geht um das Zustrombegrenzungsgesetz, ein Wortungeheuer, das, so der Vorwurf, einen Tabubruch darstelle. Zwei Tage nach der Bundestagswahl, in der die AfD zur zweitstärksten politischen Kraft gewählt wurde, kommt einem die entscheidende Abstimmung zu diesem Gesetz ja schon wieder weit zurückliegend vor, weil sich die Ereignisse so überschlagen. Aber den Verlegerinnen, unter ihnen auch Jo Ländle vom Hansa Verlag, war es offenbar wichtig, sich gemeinsam dazu zu äußern. Und Jo Ländle ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Was hat Sie bewegt, diese Kritik am Begriff Zustrombegrenzungsgesetz jetzt heute Dienstag nach der Wahl am Sonntag zu Veröffentlichung? Das Gesetz ist ja erstmal gescheitert.
Das Gesetz ist gescheitert und die Wahl hat natürlich jetzt auch manches ohnehin überdeckt. Trotzdem hatten wir das Gefühl, wir wollen diese in unseren Augen Zäsur nicht unkommentiert lassen, weil sich in solchen Begriffen natürlich auch immer Bewusstsein prägend mit reinspielt. Und das, auch wenn da eine Wahl dazwischen ist, kann man da mal sagen, Vorsicht vor dieser Richtung.
Ja, erklären Sie mal, was ist so problematisch an diesem Wort, außer dass es natürlich eines dieser schrecklichen deutschen zusammengesetzten Wortungetüme ist.
Das ist nicht das Problem. Wer einen Zustrom begrenzen will, hat vermeintlich nicht mit Menschen zu tun, sondern eben mit einer ganz diffusen, flüssigen Masse. Die besteht nicht aus Einzelnen, mit denen man ja vielleicht umgehen wollte oder auf die man reagiert, sondern das Bild ist das einer Naturgewalt, die Zerstörung bringt, die Flut. Und da kommt man einfach in Begrifflichkeiten, die eine relativ starke, klare Begriffsgeschichte haben. Und das ist etwas, wenn das im Eifer des Gefechts mal gesagt wird, wenn das an einem Stammtisch gesagt wird, kann man die Augenbrauen hochziehen und sagen, nicht so schön. Hier spricht die Bundesrepublik Deutschland in ihren Gesetzen. Und da Politik zu machen, das schien uns falsch und das schien uns wert, sich zu äußern.
Sie haben in dem Text ja auch sozusagen diese historischen Spuren zurück in die Zeit der faschistischen Bewegungen geführt oder gefunden. Aber interessant finde ich doch, dass wir diese Sensibilität zum Beispiel 2015, 16 nicht hatten, als wir auch fleißig von Flüchtlingsströmen gesprochen haben. Ich erinnere mich, das wurde auch kritisiert, aber als Tabubruch wurde es nicht bezeichnet. Woran liegt's? Also das politische Umfeld hat sich geändert, ja, aber damit dann auch die Bewertung von Begriffen?
In Begriffen bilden sich Sichtweisen ab und Begriffe bilden aber ihrerseits wieder auch eben Bewusstsein oder damit auch die Wirklichkeit oder wie wir sie wahrnehmen. Es ist was anderes, ob Zeitungen oder Meinungsmacher über Zustrom sprechen oder ob der Gesetzgeber diese Begriffe sich zu eigen macht. Das glaube ich schon. Und es wurde tatsächlich auch damals schon thematisiert und auch kritisiert.
Jetzt kommt dieses Wort, dieser Begriff ja nicht von der AfD, ne, sondern von der CDU.
Ja, interessant. Und das von der AfD viel, viel Schauerliches kommt, das sind wir gewohnt. Das muss man auch nicht in jedem Einzelfall kommentieren. Es ist auch ein deutlich natürlich zu differenzieren zwischen der Union und zwischen der AfD. Aber ich glaube, wir haben alle gemerkt, und es haben wir alle ein bisschen den Atem angehalten, dass da ein Spiel begann oder ein Abtasten, das sich dann plötzlich auch in so einer Rhetorik spiegelt. Und das, da finde ich, oder da fanden wir, dass eine demokratische Partei Acht geben muss, wo sie da plötzlich vielleicht auch Einflüsterern zu sehr auf den Leim geht.
Sie haben ja in diesem Text auch geschrieben, dass das im Prinzip ein erster Bruch dieser Brandmauer gewesen sei. Jetzt kann man natürlich fragen, heute können wir uns den Begriff Brandmauer vielleicht sowieso schenken, wo die AfD als voraussichtlich stärkste Oppositionskraft in den Bundestag zieht, und wenn nein, wie sieht sie denn künftig aus, diese Brandmauer?
Ich glaube, wir können uns den Begriff gerade überhaupt nicht mehr schenken, weil sie da ist, weil es jetzt eben genau darum geht, wie ist dann der Umgang mit so einer großen Oppositionspartei? Und der Umgang wird natürlich in Ausschussarbeit, in Gesetzgebungsverfahren und so weiter laufen, aber er wird eben plötzlich, also der erklärte Wille, und zwar wirklich in Essays und Gedanken der neuen Rechten schon vor Jahren, war, Begriffsfelder zu besetzen und sie zur Normalität werden zu lassen. Und da passiert gerade schon ganz viel. Und ich will nicht, dass das auch im Bundestag geschieht. Und natürlich sind da, ob man sie jetzt Brandmauern nennt oder Gegenhaltung oder Gegenpositionen, die man dann auch nicht aufweicht, bloß weil man da irgendwo gerade wieder Mehrheiten wittert. Das ist jetzt die Aufgabe. Das ist in allen westlichen Demokratien gerade die Aufgabe.
Also Vorsicht vor den Begrifflichkeiten. Das kann es aber natürlich nicht alleine sein, ne?
Nein, das kann es überhaupt nicht sein. Deswegen ist das, also uns ist vollkommen klar, dass wir jetzt hier gerade über Worte streiten und dass es auch Größeres und Wichtigeres gibt, sich zu streiten. Aber wir sahen als unsere Aufgabe an, auch darauf hinzuweisen, dass im Umfärben und Einspielen von Begriffen man plötzlich auch eben neue Normalitäten stiftet. Und das ist nun der AfD wirklich an vielen, vielen Stellen in den letzten Jahren schon gelungen, dass plötzlich, also sozusagen der Fetisch des Fremden, als sei alles andere sozusagen sofort nur noch bedrohlich. Es ist gar nicht denkbar, dass jemand anders aussieht und nicht sofort ein Messer zwischen den Zähnen hat. Das kommt ja über solche Vorstellungsverschiebungen.
Alice Weidel ist davon überzeugt, das hat sie am Sonntagabend gesagt, dass die Nicht-Zusammenarbeit mit der AfD diese nur noch mehr stärken wird. Jetzt sind Sie kein Politiker, aber natürlich auch ein politisch denkender Mensch. Was denken Sie, was muss man tun, damit es so nicht kommt?
Man hat jetzt viele, viele Beispiele rund um uns gehabt, in Österreich, in Ungarn und so weiter, in Amerika, dass sich an Verwandeln extremer Meinungen macht diese nicht klein. Das ist nun wirklich, das ist durch viele Studien belegt, das ist auch in unserem Land immer wieder nachweisbar. Man wählt dann das berühmte Original oder man wendet sich dem berühmten Original zu, dass die Sachen eben auch immer noch ein bisschen klarer und stärker und schärfer formuliert.
Jo Lendle, Verleger des Hansa Verlags, der zusammen mit vielen anderen Verlegern und Verlegerinnen warnt vor einer Barbarisierung der Sprache. Danke Ihnen, Herr Lendle, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
In Großbritannien sind viele Künstler und Kreative in Sorge um die Pläne der Regierung zur Reform des Urheberrechts. Es könnten nämlich künstlerische Werke künftig ohne ausdrückliches Einverständnis der Urheber freigegeben werden zum Trainieren von künstlicher Intelligenz. Unzählige Stars, nicht nur aus der Musikbranche, haben deshalb einen offenen Brief unterzeichnet, der in der Londoner Times veröffentlicht wurde. Kate Bush, Cat Stevens und viele andere andere veröffentlichten zudem ein stilles Album. Und dann erschienen heute auch noch die meisten gedruckten Zeitungsausgaben mit identischem Titelbild. Frage an unsere London-Korrespondentin Christine Heuer. Eine starke, konzertierte Aktion scheint es ja zu sein. Kam die überraschend?
Also die Aktionen, die du gerade geschildert hast, die kamen schon überraschend und eben auch geballt. Aber du sagst ja auch, eine konzertierte Aktion, das muss ja vorbereitet werden. Ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat das nicht stattgefunden. Zumal viele der Künstler, die sich heute beteiligen, auch in den letzten Wochen und Monaten schon gegen die Änderung des Urheberrechts in Großbritannien mobil gemacht haben. Paul McCartney zum Beispiel hat letzten Monat eins seiner wirklich seltenen Fernsehinterviews gegeben und sich darin dezidiert gegen die geplante Änderung stark gemacht.
Und warum kam das dann jetzt gerade heute? Ist irgendein Stichtag?
Heute ist geendet die Anhörung von Öffentlichkeit und Experten zu den Plänen der britischen Regierung. Diese Consultation ist Teil des Gesetzgebungsprozesses. Die Ergebnisse werden nun sorgfältig ausgewertet und geprüft. Und so etwas kann durchaus noch zu Änderungen an Regierungsplänen führen. Deshalb war heute genau der richtige Zeitpunkt, für die Betroffenen noch einmal geballt auf ihre Forderungen und Vorschläge aufmerksam zu machen. Und man sieht ja, dass es wirkt. Wir sprechen heute sogar in Deutschland über das Thema. Und in Großbritannien hat das wirklich massive Star-Aufgebot natürlich erst recht für viel Aufmerksamkeit gesorgt und auch für Sympathie mit den Kreativen.
Wie dringlich ist denn die Lage, dass eine solch breite Mobilmachung stattfindet?
Die Regierung möchte den Kreativsektor nicht schädigen, aber sie möchte auf der anderen Seite so etwas werden wie Weltmeister in künstlicher Intelligenz. Das heißt, sie muss einen Balanceakt schaffen. Und in diesem Rahmen handelt sie jetzt. Deshalb muss man das schon ernst nehmen. Und die Künstlerinnen und Künstler hier in Großbritannien haben zu Recht das Gefühl, dass sie dringlich darauf hinweisen müssen, so bitte nicht. Hört auf uns, hört auf unsere Erfahrungen, schützt auch unsere Interessen. Also lange liegen lassen können die das nicht.
Was hat es denn jetzt mit diesem stillen Album auf sich, das ja heute auch schon viel besprochen wurde hier in den Medien und an dem sich mehr als 1000 Künstlerinnen und Künstler beteiligt haben? Ist es ein richtiges, in Anführungszeichen, Album?
Nein, ist es nicht. Das ist auch nichts, was man sich wirklich anhören wollte. Das Album besteht aus dem Geräusch leerer Studios und Spielstätten in 12 Tracks. Einer davon soll übrigens aus dem Privatstudio von Kate Bush stammen. Die Botschaft ist, so klingt es, wenn Musikerinnen mit ihrer Arbeit kein Geld mehr verdienen, weil die Tech-Giganten sich bereits bei ihnen bedient haben. So klingt es, wenn Leute dann eben nicht mehr kreativ sind. Das Album heißt Is This What We Want? Ist es das, was wir wollen? Und die Tracktitel ergeben zusammen den Satz, auf Deutsch übersetze ich das, die britische Regierung darf den Musikdiebstahl zugunsten von KI-Unternehmen nicht legalisieren. Das ist ein Aufschrei und kein Album zum Anhören.
Mhm. Ja, und wenn man sich dann vorstellt, dass alle Titelbilder der Zeitungen oder doch recht viele der Tageszeitungen, der gedruckten Ausgaben dann recht einheitlich erschienen sind, macht das natürlich Eindruck. Die London Times, die hat ja auch noch einen offenen Brief heute veröffentlicht, auch von, glaube ich, über 1000 Künstlerinnen und Künstlern unterzeichnet. Mit welcher Forderung?
Es waren nicht 1000, aber es waren sehr, sehr namhafte Künstler darunter, die diesen offenen Brief unterschrieben haben, in dem sie die Regierung auffordern, die sogenannte Opt-out-Regelung nicht in Kraft zu setzen. Das ist der Regierungsplan. Die Opt-out-Regelung würde bedeuten, dass KI-Unternehmen grundsätzlich auf die Werke britischer Künstler zugreifen dürfen. Die wiederum dürften sagen, wenn sie das nicht wollen. Und in diesem Fall dürfte die Industrie ihre Sachen auch nicht mehr benutzen. Der Brief fordert, dass dieser Plan beerdigt wird, weil es so gut wie unmöglich ist, für Kunstschaffende nachzuhalten, wer wann wo auf der Welt ihre Werke vielleicht für künstliche Intelligenz nutzt und dann auch noch dafür zu sorgen, dass die Unternehmen das dann auch noch unterlassen. Die Unterzeichner des Briefs schlagen stattdessen vor, dass das britische Urheberrecht für britische Künstler Künstler auch für KI-Unternehmen in aller Welt gelten muss. Dann müsste die Industrie die Künstler fragen, ob sie ihre Werke benutzen darf, und sie müsste auch dafür bezahlen. Es geht also darum, das übliche Lizenzrecht auf die künstliche Intelligenz auszuweiten. Vielleicht ist es auch mal wichtig zu sagen, die Kreativszene hier in Großbritannien ist nicht grundsätzlich gegen künstliche Intelligenz. Die arbeiten selber mit dieser neuen Technologie, aber sie wollen einfach die Kontrolle über ihr geistiges Eigentum behalten.
Klar ist, wer davon profitiert, die großen Tech-Plattformen. Du hast gesagt, die britische Regierung will KI-Weltmeister werden. Jenseits von diesem Anspruch, KI-Weltmeister zu werden, was hat sie denn sonst noch davon?
Es geht um die Wirtschaft. Es geht darum, neue Chancen für den Wirtschaftsstandort Großbritannien zu entwickeln. Der Kreativsektor spielt hier schon eine wirklich bedeutende Rolle. Die Musikindustrie ist seit Jahrzehnten weltführend in Großbritannien. Das ist ja nicht zufällig, dass diese Ansammlung von Stars, die sich heute zum Beispiel zu Wort äußern, dass die alle in Großbritannien zu Hause sind. Das hat Gewicht. Das hat Gewicht auch in Zahlen. Dieser Industriezweig in Anführungszeichen ist tatsächlich lohnend für Großbritanniens Wirtschaft, auch für das Ansehen des Landes in der Welt. Aber davon alleine können die Briten nicht leben. Die Wirtschaft ist hier in einem nicht guten Zustand. Und die neue Regierung sucht nach Möglichkeiten, neue Sektoren zu entwickeln und stark zu machen, um das Land für die kommenden Jahrzehnte besser aufzustellen. Und da spielt künstliche Intelligenz als neue Zukunftstechnologie natürlich eine große Rolle. Und das ist eben der Balanceakt, in den London sich hier begibt. Die einen nicht hängen lassen, aber die Chance nicht verpassen, auf diesen wichtigen KI-Zug aufzuspringen.
Christine Heuer über die Pläne zur Reform des Urheberrechts in Großbritannien und den Widerstand von Künstlerinnen und Künstlern. Dankeschön.
Gerne.
Und auch gegen das New Yorker Auktionshaus Christie's gab es in den vergangenen Tagen Proteste im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Anlass war eine Versteigerung von Arbeiten, die mit KI generiert wurden, und zwar ausschließlich. Das ist jetzt nicht ganz neu. Und die Frage nach dem Potenzial von Artificial Intelligence interessiert natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler selbst. Es wurden ja auch schon hohe Preise auf dem Markt damit erzielt. Es scheint aber, als ob KI auch zunehmend als Bedrohung wahrgenommen wird. Gegen die Christie's-Auktion jedenfalls gab es tausende Unterschriften. Darüber habe ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin des Magazins Monopol, gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das denn für eine Auktion in New York? Sie läuft ja nun schon seit ein paar Tagen.
Das ist eine Online-Auktion, wo vor allen Dingen Werke von Künstlerinnen und Künstlern versteigert werden, die sich eben mit Technologie beschäftigen, die sich mit Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz, beschäftigen. Das heißt, es sind jetzt nicht nur Werke, die von einer KI erstellt wurden, aber Werke, die unter Zuhilfenahme, das ist ja was anderes. Also benutzt man KI einfach als ein Tool, wie ganz viele andere Werkzeuge auch, oder behauptet man wirklich, die KI hätte die Kunst gemacht? In dem Fall ist es, glaube ich, meistens wirklich eher so, dass es Künstlerinnen und Künstler sind, zu deren künstlerischen Konzept gehört, dass sie künstliche Intelligenz benutzen.
Mhm. In einem Fall kann man anscheinend auch die Entstehung eines Kunstwerks, wenn es denn eines ist, darüber können wir ja dann auch gleich noch sprechen, live mitverfolgen. Da wird eine Leinwand von einem Malroboter bemalt. Also es geht auch nicht nur um Digitales.
Nein, es geht ja auch immer um die Übersetzung von der digitalen Bildfindung oder der Technologie in ein physisches Objekt. Also an dem Punkt wird es ja interessant. Es gibt zum Beispiel da auch ein Werk, was ich wirklich ganz interessant fand. Das ist von der Musikerin Grimes unter anderem, zusammen mit einigen anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und die hat eine künstliche Intelligenz Bilder machen lassen. Also die hat, man muss das ja immer erst so füttern, gibt den Informationen, dann erstellen die Bilder, und das hat sie dann wiederum in Textil weben lassen. Also da kommt dann am Ende ganz interessantes Hybrid von einer sehr traditionellen Technik heraus, was aber mit Hilfe von KI gemacht wurde. Und das Ganze ist inhaltlich, soll das sehr kritisch sein. Also es ist so eine Art postapokalyptisches, irgendwie überbordendes Rokoko. Also da ist, sieht man eine Marie Antoinette. Das heißt, es ist so eine Kritik einfach an der künstlichen Intelligenz.
Was ist denn jetzt genau das Problem und der Anlass für diesen Protest?
die Künstlerinnen und Künstler oder auch Kulturschaffenden, die sich da in diesem offenen Brief negativ oder kritisch an Christie's wenden, sagen, dass halt die künstlichen Intelligenzprogramme, die benutzt werden, unter Vernachlässigung des Urheberrechts sich bedienen an Bildern, die eventuell sich aus dem Netz gezogen werden oder so und daraus wiederum ihre Bilder generieren. Und das ist natürlich so, also das ist ja generell so bei der künstlichen Intelligenz, dass die sich ganz viele Informationen zieht, dass man nicht ganz genau weiß, ob da Urheberrecht dann auch beachtet wird oder nicht. Aber in dem Fall finde ich es gar nicht so treffend, weil zum Beispiel ein Werk dabei ist von Holly Herndon, die genau diese Frage des Urheberrechts zum Thema macht und die Alternativen dazu vorschlägt. Also die Riesenprojekte hat, wie man auf andere Weise Daten für künstliche Intelligenz generieren kann.
Also auch der Punkt, den wir im Zusammenhang mit den Protesten in Großbritannien bereits besprochen haben, von wem wurde die KI eigentlich gefüttert, in die Lage versetzt. Ja, Elke Buhr, vermutlich besteht doch momentan genau in dieser Ambivalenz der Frage, ist das nun Kunst oder nicht? Wer hat es gemacht? Wie wurde es erlernt? Der Reiz, wenn man über die Produktion von KI-Kunst spricht, aber das wird sich doch vermutlich recht schnell abnutzen, oder?
Naja, die Frage, ist etwas Kunst oder nicht, ist ja eine, die sich eigentlich seit Beginn der Avantgarden, also seitdem Duchamp das Pissoir in eine Ausstellung gestellt hat, durch die Kunstgeschichte zieht und offensichtlich ist sie ja immer noch interessant. Und ich finde bei dieser Auktion interessant, dass es wahnsinnige Qualitätsunterschiede gibt. Also es gibt Werke, die ich selber wirklich fürchterlich langweilig finde, wobei ich auch zum Beispiel Refik Anadol, den großen Star der künstlichen Intelligenzkunst, also für mich ist das eher so ein Bildschirmschoner. Also ich finde das nicht interessant, aber wiederum Projekte, die sich mit den Rahmenbedingungen beschäftigen. Also wie entsteht eigentlich KI? Was bedeutet das gesellschaftlich und so? Das finde ich wiederum wichtig. Das heißt, man muss da wirklich Unterschiede machen. Interessant finde ich auch bei Christie's, man kann das alles mit Kryptowährungen bezahlen. Das heißt, es ist natürlich auch eine Art, das zu verbinden. Also diese Techno-Leute, die mit Krypto bezahlen wollen und die zeitgenössische Kunst. Und natürlich will Christie's damit auch an neue Geldquellen ran.
Gibt es denn Anzeichen dafür, dass das ein eigenes Marktsegment wird, KI-Kunst, oder wird die sich dann im Laufe der Zeit vielleicht heimlich, sage ich mal, unter andere Werke mischen und dann wird es da vielleicht auch problematisch?
Es ist ja heute schon so, dass man in Museen und Ausstellungen immer wieder auf Projekte trifft, die mit künstlicher Intelligenz gemacht wurden. Das ist eigentlich, wie gesagt, einfach nur ein Tool. Refik Anadol ist im MoMA mittlerweile angekommen. Und natürlich wird das dann auch immer gesagt, wie das gemacht wurde. Aber letztlich ist es halt die Frage, was ist eigentlich das Projekt dahinter? Und das kann halt interessant sein oder nicht interessant. Und da geht es dann gar nicht mehr so darum, ist es jetzt KI oder nicht, sondern ist insgesamt da ein künstlerischer Entwurf dahinter.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt diese Proteste, die sich eben gegen die Frage des Urheberrechts richten, die aber jetzt sozusagen bei dieser Auktion vielleicht gar nicht so relevant ist. Aber würden Sie schon sagen, dass sie grundsätzlich eine sehr wichtige Frage ist?
Grundsätzlich ist das eine sehr wichtige Frage, dass man sich überlegt, wo bekommt die KI eigentlich ihre Daten her? Genauso wie man ja die Vorurteile, die KIs haben und die Klischees, die da transportiert werden, analysieren muss. Und auch, was ich besonders interessant finde oder auch ein bisschen bedrückend, ist die Frage des Energieverbrauchs. Was machen wir eigentlich, wenn wir so viel KI-Anwendungen haben? Das treibt einfach den Energieverbrauch wahnsinnig in die Höhe. Und ich glaube, das sind alles Fragen, die hoffentlich und potenziell auch von der Kunst bearbeitet werden, weil ja Künstlerinnen und Künstler mittlerweile sehr gut darin sind, ihre Rahmenbedingungen zu reflektieren.
Ist es denn auch vorstellbar, dass KI-Kunst produziert wird ohne die Anleitung eines Künstlers, einer Künstlerin? Und ist damit dann vielleicht auch der Anspruch Kunst erschöpft?
Ich glaube, dass Kunst, die ohne eine Idee dahinter, die von einem Menschen kommt, eben keine Kunst ist. Das ist dann halt einfach ein Bild. Ich glaube, KI kann wunderbar dekorative Bilder machen, aber für Kunst braucht es schon ein bisschen mehr Reflexion und die ist bislang, glaube ich, nur von Menschen zu bekommen.
Elke Buhr, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol, über Proteste gegen eine Auktion von Christie's, bei der KI-Kunstwerke versteigert werden. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ah-Jung Kim ist eine Künstlerin, die in ihrem Werk KI-generierte Bilder, Comics und Film generiert. Sie hat lange als Motion Graphics Designerin gearbeitet, später Fotografie und Kunst in London studiert. An Ihrem Umgang mit KI scheint man sich nicht zu reiben. Dieses Jahr werden Ihre Arbeiten im New Yorker MoMA-Ableger PS One gezeigt und am Freitag auch im Hamburger Bahnhof, dem Berliner Museum für die Kunst der Gegenwart. Simone Reber hat die Show Many Worlds Over für Fazit gesehen.
Sie schwingt sich aufs Motorrad, dreht den Zündschlüssel um und startet. In dem kaleidoskopischen Film von Ah-Jung Kim spiegelt sich die nachtdunkle Straße in zwei Glaskugeln. Ihr Delivery Dancer, eine Motorradbotin, bewegt sich zwischen Vergangenheit und Gegenwart durch das Zentrum von Seoul, ferngesteuert von ihrer App. Der Algorithmus leitet die Lieferantin durch Zeit und Raum, berechnet die optimale Route und erinnert daran zu hupen. Während der Pandemie verbrachte die koreanische Künstlerin die meiste Zeit in ihrem Studio und bestellte sich das Essen beim Lieferservice. Die Botinnen und Boten waren zeitweise ihr einziger Kontakt zur Außenwelt. Für die Recherche zu ihrem ersten Film Delivery Dancers Sphere begleitete Ah-Jung Kim eine Motorradbotin durch Seoul.
I was sitting on her motorbike on the back seat.
Als ich auf dem Rücksitz ihres Motorrads saß, war das ein Gefühl der Befreiung. Der Fahrtwind, die Straßen waren halb leer. Ich kam zu Orten, an denen ich noch nie gewesen bin. Und ich hatte den seltsamen Eindruck, dass ihre Wahrnehmung der Realität nicht unbedingt an die physische Realität gekoppelt ist, an die Straßenbedingungen oder den Verkehr. Sie hat sich vollkommen auf ihre App konzentriert, auf die Warnungen oder die Bestellungen. Da gibt es so viele verschiedene Schichten von Realität.
In der multiperspektivischen Ausstellung betreten Besucherinnen und Besucher ein Spiegelkabinett, in dem kaum zu erkennen ist, wo sich ein Durchgang öffnet. Auf raumfüllenden Bildschirmen wirken die Figuren fast lebensgroß. Die Augen müssen wandern, von rechts nach links und wieder zurück. Das Gehirn gleicht immer wieder aufs Neue die virtuellen Bilder mit eigenen Eindrücken ab. In dieser entgrenzten Welt siedelt die Regisseurin eine Liebesgeschichte an zwischen Ernst Mo und Anne Storm, zwei identischen Botinnen, deren Namen sich aus den Buchstaben für Monster zusammensetzen.
Ich wollte zwei Frauen erschaffen, die nicht angepasst sind. Sie halten sich nicht an die vorgeschriebenen Wege. Es sind sehr kleine, machtlose Existenzen. Aber Monster haben immer den Drang, das System zu verändern.
Als Grundlage für ihre Figuren dienten koreanische Online-Comics. Ein Subgenre ist der Girls Love gewidmet, der Liebe zwischen Frauen. Als Ah-Jung Kim die KI allerdings nach Frauenbildern befragte, erhielt sie sexistische Klischeebilder von jungen Asiatinnen, die sie nicht verwenden konnte. Stattdessen hat sie ihre eigenen Arbeiten von der KI verwandeln lassen. In ihrem Film treffen sich die beiden Botinnen durch Risse in Zeit und Raum in einer Ruinenlandschaft. An Häuserskeletten hängen Fetzen von Mauerwerk. Die Künstlerin hat mit 3D-Technologie für computergenerierte Bilder und mit Spielesoftware gearbeitet, um diese Räume zu erschaffen. Für sie gibt es eine klare künstlerische Urheberschaft, auch wenn sie mit KI arbeitet.
Always there has to be some intention. I think intention.
Es muss immer eine Absicht geben, einen Plan. Deshalb haben wir bisher die Erfindungen der KI als nicht besonders wertvoll erachtet. Aber ich glaube, bald schon werden die Ideen der KI die menschlichen Schöpfungen übertreffen. Allerdings lösen menschliche Ideen unterschiedliche Gefühle und Gedanken aus, Schmerzen oder Widersprüche. Das können wir mit der KI verbinden. Es ist wirklich eine Art Zusammenarbeit.
Die Technik erlaubt die Gleichzeitigkeit verschiedener Welten und löst die Handlung von den Gesetzen der Erdanziehungskraft. In einem zweiten Film begegnen sich die beiden Botinnen wieder in einer steinzeitlichen Wüste, die zu dem farbigen Labyrinth einer verwirbelten Stadt mutiert. Ayung Kim vergleicht die KI mit einem Baby, das gefüttert und gehätschelt werden muss. Aber, sagt sie,
es wird sehr wichtig werden, dass man versteht, was da eigentlich passiert. Selbst wenn wir nicht ganz begreifen können, wie die Technologie dahinter funktioniert, aber wenigstens sollten wir wissen, wie die Welt sich durch die Technologie verändert.
Die Heldinnen, der Rhythmus, die Farben, das Konzept lassen eindeutig die Handschrift der Künstlerin erkennen. Ayung Kim nutzt die künstliche Intelligenz als Werkzeug, wie andere Stift oder Pinsel. Die räumliche Umsetzung im Museum korrespondiert elegant mit den virtuellen Welten. Offenbar ist dieses Baby ziemlich gut erzogen.
Many Worlds Over bis 20. Juli sind die fiktiven Universen von Ayung Kim im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Roman Innerstädtischer Tod des Schriftstellers Christoph Peters hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt und sollte verboten werden. Er darf aber weiter erscheinen. Das hat das Landgericht Hamburg entschieden. Zum Hintergrund: Das Berliner Galeristen-Ehepaar König hatte eine einstweilige Verfügung beantragt. Es glaubt, sich im Buch wiederzuerkennen und sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Das Gericht sieht zwar Parallelen zwischen Fiktion und Realität, diese reichten für die Annahme einer Persönlichkeitsrechtsverletzung aber nicht aus, hieß es. Eine der Romanfiguren ist ein Berliner Galerist, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Ähnliche Vorwürfe hatte es auch gegen den Galeristen Johann König gegeben. Gegen diese Anschuldigungen hatte er teils erfolgreich geklagt. Die Komponistin Mirela Ivicevic bekommt den Belmont-Preis für zeitgenössische Musik. Das teilte in München die Vorberg-Schneider-Stiftung mit. Ivicevic stammt aus dem kroatischen Split und lebt in Österreichs Hauptstadt Wien. Laut Mitteilung umfasst ihr Werk Kammermusik und Orchesterwerke, elektroakustische und intermediale Arbeiten, Theater- und Filmmusik. Die Werke der 44-Jährigen sind geprägt durch schnelle Wechsel und Vielschichtigkeit. Der Belmont-Preis wird seit 1997 vergeben und zählt zu den höchstdotierten Auszeichnungen für künstlerisches Schaffen in Europa. Zum ersten Mal gibt es 25.000 Euro, 5.000 mehr als bisher. Gewürdigt werden damit Aufbruch, Wagnis und Mut in der Kunst. Der Deutsche Literaturfonds fördert literarische Projekte und deutschsprachige Autorinnen und Autoren durch Stipendien und Preise. Jetzt bekommt er eine neue Leitung. Nach Angaben des Vereins wird die Hamburger Schriftstellerin Regula Fenske geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Fenske war bereits Präsidentin des Deutschen Pen-Zentrums. Über ihre Ziele für den neuen Posten sagt sie, dass das Ehrenamt für sie auch ein zivilgesellschaftliches Engagement für die Kunstfreiheit und Freiheit des Wortes bedeutet. Dazu gehört für Fenske die Vielfalt, gerade auch nicht marktkonformer literarischer Stimmen. Die bekanntesten Auszeichnungen sind der mit 50.000 Euro dotierte Große Preis des Deutschen Literaturfonds und der mit 25.000 Euro dotierte Paul-Celan-Preis für herausragende Übersetzungen. Ihr Name ist nicht besonders bekannt, aber Debbie McWilliams hatte 40 Jahre lang erheblichen Einfluss auf beliebte Filmhelden. Sie wählte 3 James-Bond-Darsteller mit aus, und zwar Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Nun hört die bisherige Casting-Direktorin der 007-Reihe auf. McWilliams sagte dem Branchenmagazin Screen International, sie konzentriere sich künftig auf andere Filmprojekte. Nach eigenen Angaben hat sie ihre Entscheidung schon getroffen, bevor bekannt wurde, dass die bisherigen Bond-Produzenten die kreative Kontrolle an Amazon abgeben. Begeistert ist McWilliams aber nicht von dem Schritt. Sie ist überzeugt, wenn Amazon das Wesen von Bond verändert, besteht das Risiko, das Publikum zu vergraulen.
Übermorgen ist es wieder soweit. Der Wiener Opernball findet statt. Eine schillernde Veranstaltung, deren Faszination sich nicht jedem Menschen vor allem außerhalb Wiens erschließt. Tja, wie die Autorin Stefanie Sargnagel dazu steht, erfahren wir vielleicht jetzt, denn sie hat das jährliche Stell dich ein der Wiener High Society in ein Theaterstück überführt mit dem herrlichen Titel Opernball, Walzer, Wein und Wohlstandsbauch. Heute Abend war Uraufführung im Wiener Theater Rabenhof und für Fazit war der Kritiker Wolfgang Kralitschek dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Das ist die dritte Sargnagel-Uraufführung im Theater Rabenhof nach Heil, eine energetische Reinigung und Beißel, Bier und Bachmann-Preis mit den Alliterationen hat sie es anscheinend. Aber Wolfgang Kralitschek, wie sieht diese Sargnagel-Verarbeitung dieses so ja, wichtigen Wiener Ereignisses Opernball denn aus? Böse, bissig? Ja, ein drittes B fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oder war es einfach lustig?
Naja, es ist schon bissig, ja. Ich glaube, man kann das eher vergleichen mit einer Produktion, die sie vor ein paar Jahren in München gemacht hat fürs Volkstheater. Da ging sie ja aufs Oktoberfest. Und das ist, glaube ich, da auch von Christina Czariski inszeniert worden. Also ich glaube, diese Produktion ist vielleicht auch im Zusammenhang damit zu sehen. Also es ist im Grunde so eine Art szenische Reportage. Voriges Jahr ist sie tatsächlich auf den Opernball gegangen und hat dann ihre Eindrücke, die sie da gewonnen hat, zu einem Text verarbeitet.
Mhm. Und vielleicht, bevor wir da noch näher drauf eingehen, können Sie mal sagen, was dieses Theater Rabenhof eigentlich für ein Ort ist?
Ja, das Theater Rabenhof ist so eine mittelgroße Bühne, so 300 Plätze schätze ich, in einem alten, schönen, großen Wiener Gemeindebau aus den 20er Jahren, der eben Rabenhof heißt, daher auch der Name des Theaters. Und ist so eine, wie soll man sagen, ich würde sagen, eine satirische Off-Theaterbühne. Also es ist eine sehr populäre Bühne für Menschen, die eigentlich normalerweise nicht ins Theater gehen.
Mhm. Ist dieser Text von Stefanie Sargnagel satirisch?
Ja, schon. Also so wie alle ihre Texte satirisch sind, würde ich sagen. Sie hat ja sehr viel Witz und einen sehr genauen, bösen Blick. Auch einen politischen Blick, würde ich sagen. Also sie hat einen Blick für Klassismus zum Beispiel oder für soziale Unterschiede, soziale Merkmale. Sie geht durch den Opernball, man geht mit ihr durch den Opernball und sieht ihn durch ihre Augen.
Ja, der Opernball hat ja viele Facetten. Welche, würden Sie sagen, interessiert Stefanie Sargnagel?
Es interessiert sie, eine andere Welt zu sehen, also diese Welt erreichen, ja, so irgendwie mal zu entzaubern, würde ich sagen. Darum geht es ja. Also es ist ein sehr respektloser, satirischer Blick drauf. Und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen schon auch davon fasziniert ist. Und es macht ihr, glaube ich, schon auch Spaß. Also sie leidet jetzt nicht groß drunter, sondern es hat schon auch so eine gewisse Mischung aus Ekel und Lust, die sie da empfindet, würde ich sagen. Ja.
Sie haben den Namen der Regisseurin eben schon erwähnt, Christina Czariski. Die hat das Stück inszeniert. Wie bringt sie denn diesen Opernball jetzt auf die Bühne? Wird da auch getanzt? Also man könnte sich ja natürlich sofort so was Operetten- oder Musicalhaftes vorstellen.
Na, das ist es gar nicht. Man muss dazu sagen, es ist jetzt kein Drama in dem Sinn. Es ist mehr so ein Prosa-Stück, also so ein langer Prosa-Text mit direkten Reden zum Teil drin, aber keine Rollen. Also es ist eher so ebenso ein durchgeschriebener Prosa-Text, der eben von vier Schauspielerinnen und Schauspielern verformt wird, also so chorisch. Es gibt auch keine einzelne Schauspielerin, die jetzt Stefanie Sargnagel darstellt, sondern die wechseln sich ab. Und es gibt also verschiedene Figuren, sie hat auch so Begleiter bei sich, mit denen sie da den Opernball besucht und sie trifft ja auch andere Leute und so. Also die Rollen sind nicht so fixiert. Und Wiener Walzer gibt es gar nicht. Im Gegenteil, es sind ja vier Musiker auf der Bühne. Und zwar ist das so eine Wiener Punkband, die heißt Salo. Und die spielen dazwischen sehr laute, krachige Punk-Songs auf Deutsch.
Also ein echter Bruch.
Also genau, also das wird schon absichtlich gebrochen. So diese Walzerstimmung kommt nicht auf.
Würden Sie denn sagen, insgesamt ein erfreulicher Theaterabend, den Sie da gesehen haben?
Ja, kann man schon sagen. Also es ist schon unterhaltsam. Es hat vielleicht so ein paar Längen. Was irgendwie nicht gut funktioniert, ist, es gibt so eine Ebene, wo Johann Strauss immer wieder so thematisiert wird. Es gibt eine Figur, die so der Strauss-Experte ist und das ist irgendwie völliger Fremdkörper. Hat, glaube ich, damit zu tun, dass es eine Koproduktion mit dem Johann Strauss-Jahr ist.
Und der muss da rein.
Bringen mussten. Ja, genau. Das merkt man halt irgendwie. Aber es gibt sehr witzige Szenen. Am Anfang beschreibt sie so diese Männer in Frack und da schreibt sie, sie sind wie mutiertes Geflügel, vorne ein Pinguin, hinten eine Schwalbe, oben die Fliege, unten der Spatz. Also Das ist so der Humor. Es ist auch zum Teil auch etwas derb. Es wird dann am Schluss so richtig albtraumhaft, also da wird es dann so surreal. Sie fordert dann einen Minister, den österreichischen Außenminister, zum Tanz auf und der übergibt sich dann, weil sie so heftig mit ihm tanzt, dann auf das Kleid von Frau Glock, vom Waffenproduzenten Glock, und sie erschießt dann den Minister. Also es wird dann am Schluss dann so, hebt dann irgendwie ab. Ich glaube, das ist nicht wirklich passiert.
Der Kritiker Wolfgang Kralitschek über die Uraufführung von Stefanie Sargnagels Opernball. Die fand heute Abend im Wiener Rabenhof-Theater statt und am Freitag ist die nächste Vorstellung. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Mittwoch, den 26. Februar gelesen. Hier ist seine Kulturpresseschau.
Selbst das Lesen der Feuilletons ist inzwischen eine Herausforderung. Ich möchte mir die Seele aus dem Leib kotzen, wenn ich sehe, dass so viele Leute Rechtsextreme wählen, sagt etwa der Wiener Rapper Bibiza im Berliner Tagesspiegel. Und nach der Wahl am Sonntag weiß man nicht einmal sofort, ob er nun Österreich oder Deutschland meint. In der Taz stellt Michaela Dudley fest, queere Rechte sind Menschenrechte. Nach der Bundestagswahl, die den gesellschaftlichen Rechtsruck endgültig belegt, ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Und in der Süddeutschen Zeitung fragt Norbert Frei sich und uns, mit FDP und BSW scheitern gleich zwei Parteien denkbar knapp. Muss man das aus demokratiepolitischen Gründen bedauern oder ist es Anlass zur Erleichterung? Für die Antwort haben wir ehrlich gesagt keine Kraft mehr, weil es ja auch noch Donald Trump und dessen neuen Schmusekurs mit Wladimir Putin gibt, den Martin Schulze-Wessel so einordnet. Die neue Gemeinsamkeit der Führungen, die abgesehen von den traditionellen Familienwerten auch in imperialen und kolonialen Leitbildern besteht, hat die Weichen für Trumps Verrat an der Ukraine gestellt. Zwischen der neuen Achse Washington-Moskau erscheint Europa marginal. Es scheinen die schlimmsten Albträume des 19. Jahrhunderts wahr zu werden, doch auf unerwartete Weise. Entschuldigung, aber um als Staatsbürger und Feuilletonleser weiter einigermaßen funktionieren zu können, brauchen wir jetzt hier ein Break. Etwas Unterhaltung, Popcorn und Schokolade. Der Tagesspiegel hilft mit einer aktuellen Filmkritik aus. Bridget Jones, verrückt nach ihm, läuft diese Woche an und wer sich an dieser Stelle fragt, ob diese Schnulze aus dem Jahr 2001 wirklich noch einen vierten Teil braucht, den klärt Gunda Bartels auf. Bridget, die im roten Pinguin-Pyjama zur Ballade All by Myself den Katzenjammer einer Singlefrau über 30 zelebriert. Bridget, die mit wenig mehr als einem getigerten Slip bekleidet, im Schneegestöber ihr Herzblatt Mark Darcy küsst. Das sind Herzschmerzszenen, die im Kinogedächtnis für romantische Komödien ganz oben rangieren. Bridget, wieder gespielt von Renee Zellweger, ist natürlich älter geworden, hat nun zwei Kinder und deren Vater ist auch noch gestorben. Logo, dass Bridget sich als Mutter wie eine ziemliche Niete fühlt. Keine Rom-Com-Heldin ohne Aschenputtelkomplex. Gleich zu Beginn der Komödie setzt sie in einer spaßigen Slapstick-Szene einen Topf Spaghetti in Brand, seufzt die Tagesspiegel-Kritikerin. Allerdings haben wir hier das Interesse schon verloren, denn wir wollten ja zerstreut und nicht an die alltägliche Hausarbeit erinnert werden. Takis Würgers neues Buch Für Polina wird als Liebesroman des Jahres beworben, lesen wir da in der Süddeutschen Zeitung. Doch die Ansprache der Kritik von Marc Baumann ist doch sehr verwirrend. Liebe Leserinnen, heißt es da, schimmern ihre Haare, als ob sie mit blauer Winternacht gefüllt wären? Duften sie wie ein Ozean? Sind ihre Lippen geformt wie die Schwingen eines Kranichs? Lässt ihr nackter Körper sie wie eine Göttin aussehen? Erkennen Männer an einer Liebesnacht mit ihnen zum ersten Mal die Milchstraße im Blau-Schwarz des Nachthimmels? Fragt der SZ-Kritiker. Was, wenn nicht, fragen wir. Heißt das im Umkehrschluss, als Mann kann man diesen Liebesroman des Jahres gar nicht lesen, weil man keine dieser Fragen mit Ja beantworten kann? Oder weil man keine Frau ist? Ausdrücklich wird das nicht so gesagt, sondern die Leserinnenansprache soll nur untermalen, dass es Marc Baumann ein bisschen sehr viel Schwärmerei des männlichen Autors für eine literarische Frau namens Polina ist. Aber wir wollten ja auch gar keine Realität. Und schließlich bekennt Baumann noch, falls das noch nicht rüberkam, man liest Für Polina durchaus gerne, als kleine Flucht zwischen Trump-Eilmeldungen. Na bitte, geht doch.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute, angenehme Nacht.